Heute sind wir aber überrascht worden hier. Das ist aber schön. Das ist wirklich ganz toll. Wir sind heute hier, und das möchte ich sagen, in das Studio gekommen von Studio Bummens, um eine neue
Studio
Folge.
Studio 1.
Neue Folge Baywatch Berlin aufzuzeichnen. Und hier sieht's aus, als wenn bei Bause Frau jemand einen Heiratsantrag macht.
Ja, stimmt.
Das ist ganz toll. Uns wurde praktisch der rote Teppich, jetzt also buchstäblich nicht, aber ja inhaltlich ausgerollt. Wir haben uns ja letzte Woche... Ich war ja gar nicht da, aber ich bin Teil eurer Gruppe.
Danke, Klaas.
Und wenn ihr euch beschwert, dann stelle ich mich dahinter und sage, was habt ihr mit meine Jungs gemacht? Mhm.
Genau, weil wir, Schmitti und ich, haben eine kleine Meuterei angezettelt. Wir mussten letzte Woche in Konstantins kleinen Fiat Punto im Kofferraum aufnehmen, während du in deiner Suite warst in München.
Ja.
Und da haben wir gesagt, so geht das nicht, das würde uns bei OMR, einem anderen Podcast-Verleger, große Konkurrenz auch von Studio Bummens, nicht geschehen. Da würde man uns jederzeit den Teppich ausrollen und nicht uns verweisen in den Kofferraum, weil Kurt Krömer hier im Hauptstudio ist.
Demütigend war das.
Und da haben wir natürlich einen gewissen Wirbel gemacht, ne, auch in Amerika. Und jetzt muss man sagen, haben sie reagiert. Jeder hat eine eigene Rose am Platz. Das Licht ist ganz verheißungsvoll. Und was mir sehr gut gefällt als Geste, alle anderen Podcast-Cover, die normalerweise den Flur säumen, übereinander gehängt, abgehängt, und nur unseres ist da und zwei Rosen gekreuzt. Sieht ein bisschen aus, als wären wir tot. Aber noch leben wir.
Noch leben wir. Und es ist, sieht auch so ein bisschen aus, hier steht ein Sektglas und noch ein Apfelsaft, was so verfügbar war. Oh. Als wenn früher, wenn man so eine halbe Stunde vor den Eltern wach wurde und gesagt hat, ich mache jetzt Frühstück für die.
Ja, und dann Muttertag macht
man
so, oder so, ne?
Deckt man so ganz wirr den Tisch und stellt irgendwelche leeren Gläser dahin und weiß gar nicht, was man reinmachen soll.
Nimmt
und sagt,
extra die Salami raus aus der Packung, packt die auf so einen Teller.
Genau. Ja. Komplett richtig.
Und sagt dann, ich habe dir auch noch einen Spezialdrink gemacht, sagt man dann zu seinen Eltern. Und das ist dann eine Mischung aus Milch, Kakaopulver, Apfelsaft, Orangensaft, und da schwimmen noch so zwei traurige Himbeeren drin. Und dann sagt man, das ist nur für dich. Und dann muss man das trinken und sagen, das ist ja aber lecker, hast du das alleine gemacht? Ja. So, und so eine Stimmung ist hier.
All die Mühe hat sich Bummens nicht gemacht. Die haben uns einen Billigfusel auf den Tisch gestellt.
Na.
Also,
na, ich glaube, der ist, lass mal gucken.
Der ist gar nicht so billig wahrscheinlich.
Also Champagner ist es nicht, ein Cremant, ja, schätze ich mal. 9,95 €.
Ja. Das ist doch immerhin. Ja?
Das wissen die doch nicht. Die haben das doch nicht gekauft. Das wird denen zugeschickt.
Und die haben irgendeinen Teufel, haben die gezwungen,
ja,
das hinzustellen.
Haben sie noch aus irgendeiner Kirche. Aber der Wille zählt.
Der Wille zählt. Wie bei uns beim Podcast. Mhm.
So, das ist, jetzt müsste man eigentlich sagen, um reinzukommen in den Podcast, müsste man das sagen, wenn man ganz lange probiert, sich gegenseitig anzurufen und nie klappt es. Und beim siebten Mal klappt es dann. Und dann sagt derjenige, der dann ans Telefon geht, jetzt aber.
Ja, oder jetzt habe ich dich.
Ne? Jetzt aber. Jetzt aber. Ja. So, und jetzt ist auch der Moment, wo man sagt, jetzt aber. Genug der Vorplänkelei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr darüber. Und wir starten jetzt hinein mit Erlebnissen, mit kuriosen Alltagsbeobachtungen, mit Sachen, die uns so passiert sind, mit Dingen, die wir so an der Gesellschaft so bemerkt haben.
Da, all ich habe ein bisschen was Angst, wenn du sagst, jetzt aber. Also das praktisch, jetzt war es das mit dem Vorgeplänkel.
Nee,
ne?
Es wirkt so, als würde jetzt wahnsinnig was kommen. Ne?
Ja, das meine ich. Ja.
Aber da ist ja ein
Unterdruck. Ja, aber das weiß doch jeder. Das ist ein Podcast, da fließt man so rein.
Das sollte unser heiliges Ziel sein, dass wir das vermeiden, dass das so bekannt wird, dass da nichts mehr kommt. Ne?
Deswegen habe ich immer noch so, also ein übergroßes Jetzt aber, gerade im Thema Podcast, ist nämlich ein Live-Auftritt. Das ist, Podcast Live ist ein ganz großes Jetzt aber.
Das musst du näher erklären. Das
versteht kein Mensch.
Naja, weil da geht's auf einmal los, da macht es so babam, babam. Da steht auf den Tickets, steht dann um 20:08 Uhr oder so, geht's los. Und dann geht die Musik an und dann geht man da so auf die Bühne und dann heißt es jetzt aber. Und stell dir vor, da sitzen diese Leute, es gibt es ja, machen ihren Podcast live und schwafeln dann erstmal 15 Minuten über dies und das. Obwohl ja eigentlich irgendwas losgeht. Also ein größeres Jetzt aber, als zu sagen, da ist eine Show, die ist heute Abend um 8 und dann geht das los. Dann kommt rein zum Podcast. Zu sagen, ja, heute Morgen bin ich in der Dusche, da klebte der Duschvorhang so an mir. Kennt ihr das?
Ja, und davor haben sie Ecstasy of Gold noch gespielt, für die einmal als Einmarschmusik, ne?
Genau.
Und da kommt dann.
Das meine ich mit jetzt Arbeit. Das ist wirklich die große Krux. Man müsste, wenn man eine Podcast-Live-Show macht, irgendeinen Weg finden, wie man in der Mitte anfängt.
Ach, das ist schlau, ja. Mhm. Ja, erstmal, ich bewundere jeden für den Mut, das zu tun. Muss ich erstmal sagen. Wir müssen einen Gesprächsfaden im Privaten aufnehmen, Klaas, auf Umlauf von gestern. Schmidti, gestern war der Überraschungsgast bei Late Night Berlin H.P. Baxter. Und aha, die ganze Geschichte hat hier in diesem kleinen, sympathischen Podcast ihren Anfang gehabt. Da hat Klaas ja mal berichtet von der tollen Doku, von der Scooter-Doku. Und du hast dich hier begeistert gezeigt über die, ja, wie soll man das, das Texter-Know-how von H.P. Ne? Also mhm, wie genial er seine Texte da zusammen friemelt. Und da haben wir gedacht, Mensch, das ist ein tolles Geschenk, wenn wir einen HP überreden können. Und es brauchte nicht viel, dass der mit Klaas in der Sendung als Überraschungsgast kommt, ein Duett zum ersten Mal in der Scooter-Geschichte, ein Duett performt live. Klaas wusste das nicht. Und er hat Klaas in dem Song, wie heißt er nochmal, nicht Maria, I Like Loud, sondern
Always Hardcore.
Always Hardcore, einer der besten Scooter-Songs mhm, überhaupt. Und da hat er Klaas persönlich neue Textzeilen geschrieben. Er hat sich also hingesetzt mit so einer großen Feder in seiner Villa an der Elbchaussee, hat die so eingetunkt, ne, an so einem Biedermeier-Sekretär und hat da mit der Tinte da groß, vielleicht hat er es auch im Handy getippt und uns per SMS geschickt, man weiß es nicht, ja, aber hat dann da die Zeilen getippt, ja, und das persönlich kuratiert. Und Klaas durfte sie dann live performen.
Was waren denn da so die Zeilen?
Ein Klaas
you
MC.
You wanna eat soup and you don't have a spoon. So.
Das ging so in die Richtung. Das Schöne war, diese Zeilen haben wir in so goldene Rahmen gepackt, damit wir die hochhalten können, damit Klaas die dann praktisch live zum ersten Mal absehen kann. Und die kannst du jetzt auch bald in deinem Büro hängen. Und du hast mir aber nach der Sendung etwas, sagen wir mal so, in Aussicht gestellt, einen kleinen Gedanken, weil du hast gesagt, irgendwas ist bei diesem Auftritt schiefgelaufen, ohne dass man das hat sehen können. Und ich habe gemutmaßt, dass deine Hose gerutscht hat oder so, aber es war im Grunde schlimmer.
Hattest du keinen Löffel?
Nein, was heißt schiefgelaufen? Mir war ein, also ich habe mich durchaus auch unwohl gefühlt zwischendurch, weil es war auf der einen Seite ein riesengroßes Geschenk, ja, dass ich also das machen darf, ne, dass ich also neben dem da stehen darf und durch in dasselbe Mikro spucken darf. Das ist ja natürlich toll.
Ein echtes Duett, das ist ja wirklich wie Sunny und Cher.
Der hat vor allen Dingen zu mir gesagt, nicht wir singen jetzt ein Duett, sondern er hat wahrscheinlich, ein freudscher Versprecher, hat er zu mir gesagt, er fordert mich zu einem Duett heraus. Und dann standen wir da.
Wie Simon und Garfunkel war.
So ähnlich, ja, genau. Ja, genau so war mhm, das. Und dann habe ich da mit ihm da gestanden und dann kommen, also wie soll man sagen, im Fernsehen muss man ja, gerade wenn sowas von jetzt auf gleich kommt, da hat man jetzt keine dramaturgische Kurve, dass ein Konzert beginnt und dann schreit man sich so langsam in den Abend rein und auf einmal
du wurdest überrumpelt.
Ja, irgendwann ist der Funke dann wirklich übergesprungen und es herrscht eine gemeinsame Stimmung vor und auf der Bühne und so und alle sind so ekstatisch und man folgt eigentlich nur noch dem, was einem die bereits existierende Stimmung vorgibt. Das ist ja überhaupt nicht so, das kann bei einem guten Konzert so sein, das ist ja überhaupt nicht so in einem Fernsehstudio, das ist auch das große Problem aller Leute, die bei uns performen, ja, dass man mehr oder weniger sagt, als wenn die Mama so eine Schale Kekse hinstellt und sagt, und jetzt ist Party.
Na, ich habe, und meine Anmoderation für euch war noch, so, jetzt geht's los.
Ja, jetzt geht's los. Und dann musst du von jetzt auf gleich, dann kommt so Nebel raus und man behauptet einfach so eine Eskalation, die man dann erstmal machen muss. Und dann sitzen die Leute natürlich auch und gucken so und nicken so mit.
Die sind aber aufgestanden, sofort.
Ja?
Ja.
Ja, habe ich also in meinem
Sitzen gerissen.
In meiner Erinnerung haben sie gesessen. Dann stehe ich auch auf einer Bühne, die ein bisschen höher ist. Die Kameras filmen von unten, weiß man, sieht eh scheiße aus alles. Und dann geht es auf einmal los, dann kommt ganz viel Nebel, kann ich den Text nicht mehr lesen. Das war das erste Problem.
Das habe ich auch gedacht.
Bin ich komplett vollgenebelt worden. Und dann will ich natürlich auch der Sache dienen. Das heißt, ich möchte mitmachen, so, weil was auch immer. Man will ja jetzt nicht stieselig daneben stehen.
So, wollte ich gerade sagen, genau.
Man will
das
nicht
kann jeder, da so stieselig zart was reinhauchen und sich schämen.
Nee, man möchte es also richtig machen. Und gleichzeitig habe ich grundsätzlich kein Problem mit, im Fernsehen da irgendwie einen Unsinn zu machen, ist ja klar, aber mich dann so richtig hineinfallen zu lassen und dann zu sagen, ich lasse jetzt den Körper die Kontrolle übernehmen, während ich da singe.
Warum willst du das
nicht? Das kann ich nicht. Das ist nicht mein Talent.
Ist das in deiner norddeutschen DNA so ein Fehler, dass das nicht geht?
Wir müssen dich aufs Oktoberfest schicken.
Wir müssen echt, ich finde auch, Schmidt,
also so ein Programm.
Wir müssen mal über nachdenken. Weil es ist der letzte kleine Fitzchen, was dir noch fehlt, ist, dass du dann auch mal so richtig loslassen kannst.
Ja.
Das willst du nämlich nicht.
Nee, das will ich auch nicht. Nee, das kann ich auch nicht und deswegen will ich das auch nicht. Deswegen vermeide ich diese Situation.
Nackturlaub mal machen.
Nackturlaub?
Ja, ich denke wirklich, ich habe neu wieder so einen Bericht gesehen über eine Reporterin, die das ausprobiert bei FKK-Freunden. Ja. Und ich glaube, es ist vielleicht so ein Nackturlaub, weißt du, so eine Woche Nacktturlaub, dass uns das vielleicht nochmal ganz neu...
Da muss ich dir sagen, da habe ich gar kein Problem mit und das wisst ihr. Ja, Nackturlaub, da hätte, da seid ihr, das ist ein, das ist kein Stiesel-Problem, das ist ein Klemmi-Problem. Und ja, ich bin kein, ich Klemmis, bin ein Stiesel, ja. aber kein Klemmi.
Was ist denn, wenn wir dir Megapack buchen? Und zwar folgendermaßen, dass du so alle halbe Stunde für zwei Minuten auf die Bühne musst.
Ich möchte
das heißt,
nicht.
Du musst dich immer anknipsen für zwei Minuten, musst wieder runter.
Halbe aber Stunde es geht warten, mir mehr so, ich würde mir mehr wünschen, dass du so dein pure Lebensfreude besser entfesseln kannst. Also, das ist ein bisschen diese Themen, die es in jedem zweiten Schlagersong drum geht. Dass man so, ne, das Leben ist die Achterbahn und man lässt heute mal los und heute fünfe gerade sein, Samba Si, Arbeit No. Und dass man das so ein bisschen so, wir müssen dich entfesseln.
Ich habe mich gestern probiert, selber zu entfesseln, weil ja, ich dann ja weiß, weil, ja, Moment, weil ich dann ja weiß, und das ist eigentlich das Problem, weil ich dann ja weiß, diese 3,5 Minuten da, oder was, ne, nicht enden wollen, ist
1,30.
Da muss ich jetzt was machen. Und dann habe ich dann angefangen, so mitzumachen, so wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich halt dieses komische Mikrofon in der Hand gehabt, habe dann noch meine I'm the Spoon, I'm the Soup so da gesungen.
I'm
the Horseman. Geschaute das, ja. I am the Horseman. Oh, so eine gute Zeile.
Ja, ist sehr gut, ja. Und dann habe ich so den einen Finger so, also den Zeigefinger so nach oben gemacht.
Auf Gott gezeigt.
Auf Gott gezeigt und bin währenddessen beim Singen so ein bisschen gehüpft. Ne?
Ja.
Und dann, während ich das tat, fiel mir ein, dass ich exakt, wirklich zu 100% denselben Move mache, wie vor kurzem erst besprochener Alfie Hardcore. Nämlich der Kult-DSDS-Kandidat Alfie Hardcore, der vom Autogrammsammler die Karriereleiter Richtung
bald auf Netflix
Richtung Scooter-Fan hochgestolpert ist, der macht nämlich genau dasselbe. Ja. Der hat auch so ein bisschen zu lange Arme, ein bisschen zu lange Beine, deswegen ist der Weg praktisch noch ein bisschen länger und so. Ich habe es aber geschafft mit derselben Energy.
Ja, das stimmt.
Sagt man, ne? Glaube ich.
Ich weiß auch, was du meinst. Ich sehe das vor Augen, was du da meinst.
Ja.
Und ich meine sogar, wo du das sagst, den Moment abrufen zu können, als sie das, sie dem sogenannterweise gewahr geworden
ist. Und als ich das gemerkt habe. Wenn du das dann merkst, also du willst ja alles sein, wenn du always hardcore performst, aber nicht reflektiert.
Und da ist ja auch noch die Zeile drin, I feel hardcore.
Ja, deswegen heißt der doch so.
I feel hardcore, genau. Das ist,
deswegen
sagen,
heißt
er
so, das ist sein Song.
Sein Song.
Und dann habe ich, hab ich auch gemerkt, vielleicht haben wir ihm viel Unrecht getan. Man kann es kaum besser machen.
Ja.
Und wir lachen alle, wenn HP sagt, er hat Talent. Aber er hat Talent.
Klaas, ich drücke jetzt nicht Frage an den Prominenten, weil es zu nah an dem ist, was wir jetzt gerade sagen.
Er drückt doch trotzdem da drauf. Wir lieben unsere Rubriken.
Hast du recht.
Fragen an den Prominenten.
Na, was willst du wissen?
Ich will wissen, gibt es bei dir in peinlichen Momenten, wie jetzt zum Beispiel gestern, als du da aus dem Nichts auf einmal die Scooter-Rakete zünden
musstest? Es ist halb peinlich, ne?
Ich verstehe. Du hast dich auch sehr gefreut, war eine Überraschung und so, alles super. HB Baxter war da. Wunderbar. Trotzdem, du musst aus deiner Comfortzone raus.
Ja.
Und du machst, wenn du das machst, während du das machst, ist da irgendwo, fühlst du dich da beobachtet?
Ja.
Und wenn ja, von wem?
Gute Frage, Schmitti. Du bist richtig in den Kern vorgestoßen. Das würde mich auch interessieren.
Das ist
sehr gut, die Frage.
Ich fühle mich ich fühle mich dann privat beobachtet.
Ja.
Also ich habe keine Lust dann, also es ist ja nicht so, dass ich das im Fernsehen, jeder, der mehrere Sendungen gemacht hat, kannst du jeden fragen, da ist man halt so eine Facette von sich. Die ist jetzt trotzdem man selber und auch glaubwürdig und echt und sowas. Aber eine Facette. Ich habe ja auch eine andere Facette, wenn ich mit meinem Bankberater spreche, als wenn ich hier sitze. So, das ist ja trotzdem ich. So, ne? So ist das da auch. Und diese Facette, die fällt dann kurz in sich zusammen und dann ist man so komplett man selber für ein paar Sekunden.
Aber du bist ja nicht, du selber würdest ja nicht upraven zu Scooter.
Nee, eben nicht. Jetzt. Nein, eben nicht. Aber du durch dieses Unvermögen, das richtig hinzukriegen, kannst du so durchgucken auf den echten Menschen.
Ja, aber echte Klaas.
Du schaffst in dem Moment nicht diese Kulisse zu bauen, das ist peinlich.
Ja, aber bewertet der echte Glashäufer-Umlauf den performenden Glashäufer-Umlauf oder sind es andere Personen? Oder?
Naja, das ist sowieso ein grundsätzliches Problem, von dem kann man sich aber irgendwann entledigen, das hatte ich früher natürlich viel, viel mehr. Das ist das innere Publikum.
Ja.
Das sind die, weiß ich nicht, 10 Leute, die man so sich vorstellt, die das jetzt sehen.
Da muss ich nachfragen, weil das ist ja interessant. Sind das echte Leute, das innere Publikum? Also nominierst du da so sozusagen sozusagen so Stellvertreter für verschiedene Leute, weil zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung, beim Arzt bin und der Arzt sagt, er hat das gehört, dann schäme ich mich sofort. Ne, mhm. Da schäme ich mich sofort. Mhm. Gibt eigentlich gar nichts zu schämen. Aber irgendwie würde ich gern beim Arzt ein seriöser Herr sein. Ja, da wäre ich lieber Anwalt aus Wilmersdorf. Mhm. Ja, und das wird seriös durchgecheckt. Wenn der sagt, ich habe das gehört, dann gehe ich im Kopf jede Schreierei hier rum, ne? Jeden Unsinn, den man hier so erzählt hat, ne?
Aber glaubst du dann, dass der nicht gut dann hilft?
Nein, aber ich schäme mich
dann. Du bist so ein Witztyp, den brauchen wir nicht so richtig, den können wir auch witzig operieren.
Nein, ich schäme mich dann, dass der dann, das ist nämlich ein toller Aspekt, dass der dann so viele Facetten von mir kennt. Ja. Und normalerweise in einem Leben, das nicht öffentlich stattfindet, kann man für jeden Menschen, auch nach Menschenkenntnis, ein bisschen die Facetten auswählen, die für den oder das Binnenverhältnis richtig erscheinen. Und das ist nicht manipulativ und keine Verstellen, sondern ich rede davon, dem Arzt gibt man eine neutrale Facette, vielleicht macht man auch einen charmanten Scherz, aber man konzentriert sich darauf, dass das, was jetzt geplant ist, so abläuft, ohne
man kommt
Lücken,
ja auch nicht
ohne,
als Entertainer da rein.
Man eigentlich Halli, hallo und drei Witze
sondern du
und
hast
los
ja ein Anliegen,
ne?
Das im Zweifel auch ernster ist.
Mit
du hast
Sorge
vielleicht eine Sorge,
halt
genau. Ich habe noch eine Steigerung davon, ist mir kürzlich passiert. Ich war in einem Brillengeschäft, weil ich mir eine neue Brille gekauft habe. Und ich komme rein, es war schon zu spät, dass ich direkt wieder umdrehen konnte und rausgehen, aber ich wurde sofort angesprochen darauf, dass der Herr Lund kürzlich auch da war und sich da ja auch was ausgesucht hat.
Ich hab dir das auch mal.
Und dann hab ich, mich geschämt, aber jetzt gar nicht für mich, sondern das ist noch die eins hinter deiner Nummer. Du schämst dich nicht, weil der Kollege war schon, du hast schon den ganzen Platz bereitet da. Weißt du, da
wird das
machen
alles
schon
verbrannt.
Na.
Also ich habe mich für mich geschämt und du dich auch für mich?
Ja.
Oh Mann.
Aber da seht ihr mal, was das überhaupt für so eine Gedankenkonstruktion am Ende ist. Weil nämlich, das macht man natürlich so und dieses innere Publikum, das ist, glaube ich, ganz schön.
Ja, das war noch meine Frage.
Nein, das ändert sich. Also ich glaube, das ist anders, wenn du mit 20 anfängst, dann weißt du genau, wo du dich praktisch beliebt machen willst oder so. Da geht es vielleicht nicht um konkrete Personen, vielleicht sind das dann Stellvertreter von bestimmten Gruppen, aber da geht es irgendwie darum, dich irgendwo so zu positionieren. Du willst den Leuten so klar machen, wer du eigentlich bist, obwohl du das vielleicht selber noch nicht so richtig weiß. Und es geht ganz, ganz viel darum, verstanden zu haben oder verstehen zu wollen, wer man denn so ist und wer man auch im Kontext dessen ist, was man macht. Und man möchte die ganze Zeit den Leuten eigentlich immer nur klar machen, wer man so zu 100% ist. Und das lässt er irgendwann nach, weil irgendwann hat man, ob das nun stimmt oder nicht, wie gesagt, das ist eine komplette Konstruktion, die nur im eigenen Kopf stattfindet. Hat auch mit Alter zu tun. Irgendwann hat man so den Eindruck, ja, jetzt wissen ja alle, wer ich bin, jetzt kann ich auch machen, was ich will. So, dann können die ja immer abgleichen mit dem, was die ja schon wissen. Das ignoriert natürlich total den Fakt, dass das gar nicht jeder weiß. Und wenn du jetzt nicht im Fernsehen bist, hast du das auch mit 40, 45. Und da ist es natürlich überhaupt nicht so, dass irgendwelche Leute dich kennen, weil die ja nicht mal die Chance hätten, dich über irgendein Medium kennenzulernen. Und das wiederum ändert sich und das ist irgendwie entspannt, weil irgendwann denkt man sich, ach komm, so, ne, weil auch viele andere, ich sag mal, die einem wichtig waren, so übersteigerte Ideale bereits selber verraten haben. Das ist interessant, weil du hast teilweise, komischerweise hast du eine strenge Beurteilung von Leuten, von denen es dir wichtig ist, wie die dich finden. Und dann merkst du aber über die Jahre, weil man sich ja gegenseitig beobachtet, ob man will oder nicht,
auch nur eine Pappnase.
Merkst du am Ende, dass derjenige auch gar nicht so konsistent ist in dem, was du dachtest, dass er sei. Und du stellst du fest, der hat mit denselben Problemen zu kämpfen. Und irgendwie levelt man sich dann auf so einer normalen Erwartung gegenseitig ein. Und das ist total entspannt.
Aber,
und da bin ich dann
aber irgendwann. Das ist der Ursprung meiner Frage gewesen, weil ich bin auch kürzlich war ich einkaufen, bin mit dem Auto gefahren, habe so ein bisschen weggeträumt. Und dann dachte ich, weil unser geschätzter Freund Olli Schulz ist 50 geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Große Tour jetzt übrigens.
Große auch. Tour.
Da wollten wir hingehen, Schmidt, hier nach Berlin. Müssen wir ihn nochmal fragen.
Wann ist das? Ich komme auch mit.
Ich glaube im November sogar. Ja, das gucken wir nochmal nach, aber jedenfalls Olli live immer ein Erlebnis.
Und da irgendwie, ich weiß nicht wie genau, bin ich da auf den Gedanken gekommen, dass man sich, also ich glaube so unsere Generation und da gehören wir auch noch gerade so dazu, sind halt irgendwie so sozialisiert auch noch ein bisschen durch dieses harte Abgrenzen, was so die Hamburger Schule, Tokotronic, man hatte irgendwie die Indie, Indie war irgendwie das Musikgenre der 2000er Jahre so und man hat sich ganz viel darüber definiert, dass man sich abgrenzt von anderen Gruppen.
Na klar.
Und ich glaube, es gibt Personen, die vielleicht wenn man jetzt so aufs Fernsehen guckt, vielleicht einen Stand hätten, der wäre vom Talent her fast wie Thomas Gottschalk, die aber, glaube ich, genau, weil sie immer sich beobachtet fühlen in dem, was sie tun und was sie dann Peinliches machen oder was da nicht in diese Gruppe passt, aus der man eigentlich längst rausgewachsen ist, das so ein bisschen verhindert hat.
Ja.
Und da denke ich mir, von wem fühlt man sich gerade beobachtet, wenn du jetzt Scooter machst? Es gibt diese Generation gar nicht mehr, die da irgendwie die Nase rümpft.
Exakt. Und es ist vor allen Dingen, sind so zwei Kräfte, die darauf wirken und die müssen im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Wenn man, glaube ich, sehr jung ist, dann, oder ich sage nicht, wenn man jung anfängt mit so einer Öffentlichkeit zum Beispiel, dann hat man natürlich diese Bewertung, weil man jung ist und so weiter, ja. Der Vorteil ist mit dem jungen Anfang, also jung zu sein am Anfang einer öffentlichen Präsenz sozusagen, da hast du den Vorteil, dass du, dass dir vieles, dass du mutiger bist und dir vieles ein bisschen egaler ist und du nicht immer alles sofort einordnest, weil du noch sehr jung bist und einfach auch noch gar nicht so viel auf dem Zettel hast und es gibt jetzt in Anführungsstrichen gar nicht so viel zu verlieren. Mhm. Wenn du dann irgendwann älter bist und dann sowas anfängst, dann hast du vielleicht weniger dieses innere Publikum, aber natürlich auch, weil du jetzt gerade erst anfängst mit der öffentlichen Position und dann traust du dich nicht mehr so viel, weil du dann einfach zu viel checkst. Und manchmal muss es auch Grundlage sein, auch in Anführungsstrichen peinliche Sachen zu machen, um erstmal überhaupt so da durchzukommen, weil die großen Fragen, die du dir über dich selber stellst, die findest du manchmal auch erst raus, indem du es halt auch 10-mal falsch gemacht hast. Und das traust du dich nicht mehr. Ab einem gewissen Alter. Ja. Insofern ist es manchmal ganz gut, jung anzufangen.
Ich glaube, die Lösung, also zumindest die ich für mich selber formuliert habe, ist, und ich glaube, das hat auch was mit Erwachsenwerden zu tun, dass man sich als junger Mensch ja ganz viel fragt, wer will ich sein, wie will ich sein? Und als Erwachsener vielleicht sich anfängt zu akzeptieren, ich bin der. Mit all diesen Facetten, die du besprochen hast. Ja? Also in dem Moment, wo ich beim Arzt mich schäme, dass ich hier einen riesen Radau gemacht habe und eine peinliche Geschichte erzählt habe, ja, da hilft es mir, wieder zu mir zu kommen, zu sagen, das bin ich, das ist in der ganzen Peinlichkeit, in der Lautstärke, genauso wie ich am Ende vielleicht ein besorgtes Gespräch mit dem Arzt führe, weil ich mir über irgendwas Gedanken gemacht habe. Und die ganze Differenziertheit von Personen mit all ihren Fehlern und Schwächen und Stärken, das wäre manchmal schöner, das einfach so anzuerkennen. Und darin kann man, glaube ich, auch wieder so eine Ruhe finden, dass man sagt, entweder nimmst du die Person, die du da siehst mit den Facetten oder eben nicht, aber dann geh halt einfach eins weiter, weißt du? Also wisst ihr, was ich meine?
Das hat nur ein Problem, also du bist am Ende immer noch Lund, ne?
Ja, das lässt sich nicht ändern.
Und
ja.
Das wollte ich auch mal sagen, weil wir können
ich
hier so viel...
Ich bin auch nur ein Angebot von viel.
Das stimmt. Aber wir können uns ganz viel von dem, gerade wenn man dann so über so Teilbereiche der Persönlichkeit, die man dann offenlegt oder nicht, kann man so viel so rumlabern. Denn was wir halt gar nicht merken ist, oder was wir vielleicht doch wissen insgeheim, ist, dass der Podcast an sich, egal wie sehr man probiert, natürlich, nur so gewisse Sachen rauszulassen, das ist das verräterischste Medium, was es überhaupt nur gibt.
Deswegen höre ich die auch so gern.
Deswegen höre ich die
also
auch so gern.
Also nicht unsere, aber andere natürlich.
Ja, natürlich.
Ne?
Und deswegen hören auch bestimmte Leute sicherlich unseren Podcast, weil du nicht immer nur interessiert bist an dem, was erzählt wird, sondern an den kleinen Pausen, an den kleinen Momenten, an den Subtitles, die so mitgeliefert werden, wenn man ein Ohr dafür hat.
Ja.
Und da lernst du die Leute kennen. Und es ist schwierig, sich dem zu entziehen. Das heißt, da muss man schon bereit sein.
Aber das geht mir tatsächlich Quatsch, auch ne? Immer also, noch so ja. Im Podcast, dass jedes Wort, was man ausspricht, da spüre ich das Publikum.
Ja?
Echt?
Also, ja. Wirklich?
Ja, ja.
Das ist ja nicht wahr. Wirklich?
Das geht mir aber gar nicht
manchmal
so.
Vergesse ich es, wenn ich mich da aufrege oder so. Ne?
Ja, ja.
Aber ansonsten schon. Also denke ich mir schon, ui, wenn ich das jetzt höre, so auf der Couch und ich bin so ein bisschen mit Argusaugen, ne? Also ich wäre der Schmitty, der diesen Podcast hört.
Mhm. Oh Gott, nee.
Was würde
nee,
der wohl
nein,
sagen?
Gibt es eigentlich auch Argusohren?
Ja, Argusohren.
Ich weiß nicht mal, was ein Argus ist, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist wahrscheinlich ein Vogel.
Ja.
Man muss sich immer fragen, sagt man was? Bei dem man so einen Screencrapper macht, weißt du?
Also, oh, hör auf, da müssen wir abbrechen
heute. Und das an Freunde schickt.
Da müssen wir abbrechen heute.
Guck mal,
mehr.
Was der da sagt. Guck
ich
mal bei 13 Minuten 08, was sie da schwafeln.
Sowas willst du tun, Schmitty?
Nein.
Nein, natürlich nicht.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann
ja putzen, kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann ja bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten
oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 13 hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig, in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist genau. Ja reingepackt.
Ist ja reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende! Wisst ihr, woran man erkennt, ob man erwachsen ist oder nicht? Und diesen Test habe ich wirklich stolz nicht bestanden.
Na?
Und zwar, wenn man in der Lage ist, ist meine These, und könnt ihr mal selber für euch abgleichen, auf einen wichtigen Zettel aufzupassen. Es ist ja so, durch die Digitalisierung ist es nicht mehr so oft, dass man wichtige Zettel hat. Man hat als Schüler oft wichtige Zettel.
Wie ein Rezept oder was?
Die muss
oder?
Man, nein, pass auf, ein wichtiger Zettel kann in der Schulzeit irgendwie sowas sein, ein Zeugnis. Oder eine Urkunde für irgendwas. Ein Zettel, der unterschrieben werden muss von den Eltern. Die Lehrer geben einen wichtigen Zettel mit so zwei Patschehänden, hält man den zusammen, muss als einzige Aufgabe den nach Hause transportieren. Der muss vielleicht unterschrieben werden und zurück. Oder irgendwelche Geburtsurkunden für irgendwelche Amtsgänge. Da entsteht wichtige Zettel, wenn man aus der Kirche austritt zum Beispiel, ja, dann kriegst du einen ganz wichtigen Zettel. Wenn du den verlierst, dann bist du mit anderen Worten gefickt, weil dann kann der Staat diese Steuern zum Beispiel nachfordern und so. Ne? Also es gibt im Leben hier und da einen sogenannten wichtigen Zettel. Und diese wichtigen Zettel werden weniger durch die Digitalisierung, weil man halt jetzt mittlerweile wichtige E-Mails bekommt, da ist eine wichtige Rechnung, braucht man vielleicht für die Steuer oder so, ne? Aber ab und zu kriegt man nochmal einen wichtigen Zettel. Ich habe einen solchen bekommen. Da geht es darum, dass ich auf meinem neuen Telefon diese nervige App installieren kann, wo die Bank einmal diese 197 Ziffern schickt, damit man irgendwie 23 Euro an die Polizei überweisen kann.
Ja.
Ne? So, und da ist man gelähmt, weil man kann nichts überweisen und deswegen kommt dieser wichtige Zettel. Diesen wichtigen Zettel habe ich in Empfang genommen, aber so, es ist ein wichtiger Zettel, jetzt reiß dich zusammen, ne? Der darf nicht verschwinden, das ist der wichtige Zettel. Dann habe ich, und das, da merkt man, dass ich verantwortungslos bin und ich bin nicht alt genug für wichtige Zettel. Was habe, anstatt so eine Ablage zu haben, ne, mit so Farben, wo die wichtigen Zettel kommen bei Gelb rein, das wäre ja schon mal schlau und normal und erwachsen, habe ich den genommen, so gefaltet, den wichtigen Zettel, habe den rechts in meine Jacke getan. dachte ich so, dann da, habe ich.
Da ist schon das Stargate in der Tasche. Da ist schon das schwarze Loch drin.
Und, aber um zu sagen, weil da ist ja ein wichtiger Zettel, habe ich alle anderen Papiermüllsachen aus der Tasche raus, dass nur der wichtige Zettel in der Jacke ist. Mhm. Jetzt war das Problem, das war eine Regenjacke. Und es ist nicht immer Regen, auch in Berlin nicht. Und dann zieht man eine andere Jacke an. Das heißt, in dem Moment, wo ich das also installieren wollte, hatte ich aber gar nicht die Regenjacke an, die war zu Hause, hatte ich eine andere Jacke an, dann war der wichtige Zettel verschollen. Dann habe ich zu Hause am Abend den wichtigen Zettel in eine andere Jacke gepackt und so geht es immer weiter und am Ende habe ich den wichtigen Zettel verloren. Das ist im Grunde das Fazit der Geschichte. Hm. Und die Erkenntnis ist, ich bin zu blöd auf diesen Scheiß, es ist ein Zettel. Ja. Den kann man fotografieren und sich so merken. Man kann das einfach auch mal sofort machen, was der Zettel von einem will. Das dauert 2 Minuten. Ich kann nicht auf einen wichtigen Zettel mehr aufpassen. Ich bin gefickt von oben bis unten. Es ist rum.
Aber das ist dein Zeichen deiner Jugend?
Na, da dachte ich, ja, ich bin noch wie so ein 17-Jähriger, dem man ab und zu eine knallen muss und sagen, so, wasch dein Moped mal und räum mal den Räuberbude da auf und so, weißt du?
Ja.
Und morgen will ich den Zettel von der Schule, der wird unterschrieben. Sonst knallt es nochmal.
Aber hast du keine wichtigen Zettelkiste zu Hause?
Nein, ich habe nix. Alle wichtigen Zettel kommen, wenn ich das sofort abarbeite, ja. Ansonsten warte ich von allem vom Start, bis das ganz gelb wird. Ja. Neulich hatte ich wieder Kontopfändung für 72 Euro. Kontopfändung aus Faulheit und weil ich nicht mit wichtigen Zetteln umgehen kann.
Was hast du? Kontopfändung?
Das kann doch
nicht wahr sein.
Da ist es so. Da sitzt du dann in einem Restaurant. Rechnung kommt und ne, hat man da einen dicken Max gemacht, ne? Der Wein ist geflossen und die Rechnung ist man so großzügig auch besoffen, ich zahle das heute hier und trinke Geld noch rauf und so, ne? Hält das Handy da an den Pipomat und dann machst du Nini. Ja, oh, wir haben hier ein Problem mit Ihrer Karte. Oh, da schämt man sich.
Ja.
Sag ich, ja, das kann doch nicht sein. Wissen Sie, wer ich bin?
Das sagt man dann immer. Dann tut man noch so, als wäre die, also jetzt im Handy geht's nicht, weil das ist in dem Handy drin, das ist ja digital.
Ja, aber da gibt's ja auch verschiedene noch.
Ja, aber sonst, wenn du die Karte hast, dann putzt man die noch so.
Wenn man
noch so zeigen will, da muss was drauf sein. Das geht ja gar nicht. Dass ich kein Geld habe.
Die Karte ist randvoll, das kann nicht sein.
Sofort aufs Lesegerät schieben.
Ja, das ist genau wie Udo Lindenberg damals gesagt hat. Wie steht's um Sie finanziell, der sagt, mein Bankberater hat gesagt, meine Konten sind voll, da passt nichts mehr drauf. So ein Theater macht man da.
Ja, jedenfalls konnte ich nicht bezahlen. Peinlich hoch 1000, ne?
Ja.
Und,
wie läuft Fendung. Das denn? Also, ja,
dann,
wenn du wegen 75
dann sagt
Euro
das Finanzamt, dann sagt das Finanzamt, Herr Lund, hier geht gar nichts mehr auf dem Konto, bis Sie das Geld abgedrückt haben, die 75 Euro, die wollen wir haben.
Ach, was? Die frieren das dann ein?
Nein, die frieren das ein. Die sagen, wir haben bei Ihnen geklingelt, Sie waren nicht da. Ne, da kam schon der Gerichtsvollzieher. Kam schon.
Der war zu Hause.
War schon zu Hause.
Das sehen die Nachbarn.
Ja, das sehen die Nachbarn. Ja, das wissen die. Tja, und dann ist erstmal Zapfenstreich, ne?
Ja.
Ja.
Und dann.
Und wo musstest du anrufen dann?
Da musst du super viele Telefonate. Ich bin ja bei so einer neu-modernen Bank, wo man nicht so richtig anrufen kann. Da musst du da anrufen, dann musst du warten, dann erzähl dir eine Scheiße, dann musst du da irgendwas rumtippen, dann musst du beim Finanzamt sagen, Leute, ich bin hier am Machen, könnt ihr nicht? Nein. Und dann, das ist alles ein Weg mit vielen Formularen, viele wichtige Zettel.
Hast du denn da aus der Sofaritze da dann alles rausgesucht und bist dann mit so einem Haufen Kleingeld dahin zum Finanzamt und hast gesagt, hier, bitteschön und so.
Nein, das
jetzt bitte freischalten.
Was macht denn dein Zufallschor eigentlich?
Habe ich neulich auch geprüft, ist noch okay irgendwie.
Ja, was heißt, ist noch okay? Das
wie
klingt
kann
schon
das
so.
Denn sein?
Ja,
also das 40% ist gut.
Wie früher, als ich mit Tim Schwohn zusammen gewohnt habe. Das ist nun wirklich, muss man sagen, ehrlicherweise bald 20 Jahre her. Mhm. Aber als wir zusammen gewohnt haben, da waren wir zu dritt und da musste jeder seine Miete immer zahlen. Wir waren eine WG, jeder musste seine Miete zahlen. Und wir hatten einen Musiker mit dabei, der also wirklich immer durch zauberhafte Art und Weise dann immer Geld hatte. Ne? Und der hat aber immer schön bezahlt. Aber Tim hatte einen richtigen Beruf und hat auch ganz okay Geld verdient. Und da habe ich immer gefragt, und? Hast du bezahlt? Dann hat er ihm gesagt, ich habe das gecheckt mit denen. Sag ich, wie, was hast du gecheckt? Du sagst, ich check, du sollst bezahlen. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe das dann mit denen gecheckt. Ich sage, das ist ein Vermieter. Mit denen checkt man nicht Sachen, das muss man bezahlen. Ja. Es ist nicht so ein Ding, was man so hindrehen muss. Und so. Wie gesagt, es ist 20 Jahre her. Und,
so ist es auch mit dem Finanzamt.
Ja, und dann habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, so, dann, dann check das mal so aus, dass das auch wirklich funktioniert hat. Ne? Weil es ist sozusagen der erste des Monats, da muss man das schon gecheckt haben mit der Miete. Weil nämlich, das ist ja eine Miete für uns alle, die einfach nicht bezahlt ist. Und das hat er nicht gemacht, weil er kein Geld hatte, sondern weil er so auch so ein Zetteltyp früher war. Ja. Captain Chaos hoch 1000. Und das ist, und das muss man wirklich sagen, hat sich um 180 Grad
natürlich
gedreht. Nicht erst vor einem Jahr.
Nein.
Das ist vorbei, die Zeit.
Vorbei.
Aber wir waren halt noch kleine Babys und haben in einer WG zusammen gewohnt. Und da passieren irgendwie so Sachen.
Aber bis heute ist es meine größte Freude, bei Tim Sproten die Zeit zu erwischen im Jahr, in dem er seine Abrechnung machen muss und weiß, er muss am nächsten Tag, muss er bei uns in die Personalabteilung, da in die Buchhaltung, ne? Und muss seine Zettels abgeben. Ne?
Ja.
Seine Tankzettel, die Brötchen, da das, die Catering und so.
Wir standen auch mal vor dem sicheren Finanziellen aus als Gruppe, muss man sagen, weil er den Film Reine Nervensache 2, glaube ich, 7 Jahre nicht abgegeben hat.
Ja.
Und hat die DVD auch nicht zurückgespult. Und das hat so viel Geld, wie das gekostet hatte, hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal in der Hand.
Schmidt, kannst du auf wichtige Zettel aufpassen?
Jein. Also ich sehe, wichtiger Zettel, und das ist eigentlich alles, was eingepackt ist in einem Briefumschlag. Der wird gar nicht geöffnet im Zweifel, sondern einfach in meine wichtige Zettelkiste gepackt.
Nein, das ist der alte Peter Zwegert-Problem.
Ja.
Dass die Leute nämlich immer denken,
hier habe ich was von Premiere, ist das bezahlt?
Die denken immer, wenn man die Briefe nicht öffnet, dann sind sie nicht zugestellt. In dem Moment, wo der bei dir in der Schublade liegt, gilt der als zugestellt. Ob du den nur aufgemacht hast oder nicht. Es gibt eine sehr, sehr gute Idee, das hat, glaube ich, Jürgen von der Lippe mal erzählt, der gesagt hat, wenn so viele Rechnungen reinkommen, dass man die also alle nicht mehr bezahlen kann, hat er gesagt, dann macht er was anderes. Er nimmt dann einfach alle Briefe und in den ganzen Farben, legt die auf den Tisch und dann sucht er sich eine aus und die zieht er so mit verbundenen Augen raus und die wird dann bezahlt. Und wenn die anderen sich beschweren, sagt er, wenn sie so weitermachen und sich wieder beschweren, nehmen sie beim nächsten Mal an der Tombola nicht mehr teil. So kann man es auch machen.
Ja, aber das ist, ich bin tatsächlich ultra empfindlich, das muss man dazu sagen. Es gibt ja Briefe, da steht drauf, wichtige Informationen.
Ja,
also es wird Gott sei Dank schon für genau solche Spezies wird schon draufgeschrieben. Da muss man mal reingucken. Ne? Und es ist aber alles langweilig. Da Rentenbescheid, 7,50 Mark kriegt man, wenn man...
Wichtige Informationen zu ihrer Rente.
Ja. So, und dann... es kommt mir gar nicht. Ich hatte in meinem Leben einmal einen gelben Zettel und drei Wochen Herzinfarkt deswegen.
Naja, das
und
ist
sonst
bei denen,
das passiert bei mir.
Du bist Renegade. Aber ey, früher, ey, jetzt tu mal nicht so. Du hast früher den Briefkasten geleert, wenn er explodiert ist.
Richtig.
Du warst mal nicht gemeldet.
Ja, 5 Jahre, ne?
Ja, mal 5 Jahre. Ja. Renegade, du bist untergetaucht in deiner eigenen Wohnung.
Klaas, was wärst du für ein wichtiger Zetteltyp, wenn du nicht eine Armee aus Menschen hättest, die praktisch mit so weißen Handschuhen und einer Pinzette die wichtigen Zettel direkt in so ein Archiv bringen?
Das kann ich nicht mehr sagen.
Ins Bonner Haus der Geschichte sofort da ablegen.
Ich kann das nicht mehr sagen, weil ich diese Realität nicht mehr im Ansatz kennengelernt habe.
Weißt du, dass es Post
was
noch gibt?
Was vermutest du, Senior? Ich habe den Mercedes verloren.
Verbummelt.
Ja.
Was vermutest du? Vermute mal.
Ja, ich vermute, dass das nicht so gut laufen würde.
Ja.
Ich hab,
mit einem Bein im Knast wärst, wenn das alles selber machst.
Bei mir zu Hause habe ich noch ein so ein Ding, das ist so hingestellt und da kann man so Zettel so reinschieben.
Schredder.
Nee, Quatsch, nein. So ein Ding, wo man, was eigentlich dafür da ist, dass wenn man jetzt mal einen Zettel mal einen Tag muss der da liegen, damit man den nächsten Tag irgendwo was damit macht, dann kann man da sowas reinstecken. Ne?
Ja.
So. Und da habe ich jetzt immer mehr reingesteckt. Das wird immer mehr. Und das ist so eine Mischung aus Sachen, die wurscht sind und wichtigen Sachen. Und dann ist da mal eine Rechnung dabei, die nicht beglichen ist. Dann ist aber auch ein Brief vom Bundespräsidenten, der zum Geburtstag gratuliert.
Schön.
Und alles ist so in einem Haufen. Und ich kriege immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das sehe.
Ja, und nimmst du dir den mal an so einem Sonntag vor?
Mm-mm.
Oder bringst du den? Bringst du den?
Wer nimmt sich das vor?
Niemand. Keiner nimmt sich das vor.
Nee.
Bring den doch mal hier mit und wir öffnen. Großes Spezial, wichtige Zettel.
Wichtige Zettel, Spezial.
Das könnte eine schöne Rubrik sein. Jede Woche ziehst du einen raus und wir gucken kurz drauf. Kann ja ganz kurz sein.
Wie bei Knossi schon längst jemand Scheiße geschickt und du weißt es noch gar nicht.
Also ich bin immer so richtig.
Bring doch mal bitte die Box nächste Woche mit.
Ich will keine Box, die liegen so rum.
Ja, bring die
und
mal
es
mit.
Ist, ich freue mich schon. Ich habe das Gefühl, ich bin erwachsen und organisiert, wenn ich das schaffe, das in meine Arbeitstasche reinzutun, das mitzunehmen rechtzeitig und rechtzeitig hier abzugeben, um zu sagen, ich weiß nicht, was das alles ist.
Hier ist das Management von Klaas, da hat er hingezeigt. In diese Villa, wo die sitzen. Ne?
Ja, genau.
Von deinem Geld.
Genau. Und dann gehe ich da hin und sage, mach das da.
Ich habe eine sehr gute Frage an euch beide.
Das klingt gut.
Nö, eine Frage an euch beide hat man ja noch nicht, ne? So ein Bumper. Da brauchst du gar nicht.
Das hat mich bewegt.
Oh, sehr gut. Ja. Ich dachte, wir helfen dir auf die Beine.
Nein, da geht's gar nicht. Das ist eine ernste Frage. Jetzt mal hier, so. Lachen aus dem Gesicht.
Okay.
Jetzt wird's ernst. Ich habe ein konkretes Beispiel, weshalb ich darauf gekommen bin. Das kann ich später erzählen. Ich möchte von euch wissen, als Entertainer, als Entertainment-Schaffende, was ist der Entertainment-Moment in der Geschichte, auf den ihr am neidischsten seid, dass ihr den nicht mitgeschaffen habt, vor oder hinter der Kulisse?
Oh, boah, da müsste ich jetzt viel länger drüber nachdenken.
Ist egal, Oscar-Verleihung, Grammy-Verleihung, eine Fußball-WM, egal.
Egal, man kann alles sagen.
Wo wärst du? In deinem Fall wahrscheinlich eher auf der Bühne.
Ja, ja.
Welche
auf
Rolle
jeden Fall hinter der Bühne, absoluter Horror.
Ja.
Stell dir vor, also ich liebe deine Begeisterung für hinter der Bühne gucken, wie alles läuft. Ja. Wäre für mich der absolute Horror zu sagen, guck mal, wie das hier alles funktioniert. Und dann steht man da so doof daneben in seiner Privatjacke.
Ja, okay.
Ja, ist nicht mein Platz.
Große Showmomente. Also jetzt.
Also letztens habe ich was schon eher Profanes gesehen, aber habe ich gedacht, das will ich auch mal machen. Also das ist vielleicht nicht ganz in der Beantwortung deiner Frage, aber ich habe letztens gesehen hier, wie dieser Gangnam-Style-Typ, ne, Psy. Ne? Mhm. Da haben die Technik erklärt, wie der auf die Bühne knallt. Und der hat so eine Schleuderkonstruktion unter der Bühne. Und da ist wie so ein Loch in der Bühne und da stellt er sich auf so ein Podest und dieses Podest wird so hochgeschossen. Und das heißt, er wird aus dem Bühnenboden nochmal 2 Meter hochgeschossen und landet dann auf seinen Beinen in so einem Stadion.
Oh, geil.
Und da gibt es ja diese, man nennt es ja Ego-Zunge, also dieses Ding, was so in das Publikum reingeht, kennt man so von U2 und so, ne? Wenn man da so da drin steht. Und das geht auch so da rein, der ist so ein bisschen im Publikum und da in Südkorea, komplett voll besetztes Stadion und die flippen aus. Und dieser Typ, der ja nach normalen Gesichtspunkten sieht der gar nicht so aus wie ein Popstar, sondern er sieht ja eher aus wie so ein niedlicher Onkel, ne? Mhm. Aber der flippt da auch aus auf der Bühne, ne? Also der hat diese Probleme, die wir heute mit Scooter da besprochen, die hat der nicht, ne? Der fühlt das. Und ich glaube, wenn ich auch so auf die Bühne, also wenn wir immer einen Podcast live machen sollten,
möchte, so auf die Bühne geschossen.
Möchte ich bitte, also ihr könnt da von mir es dann nochmal raus.
Wir kommen dann dazu.
Ne, ich möchte, ihr könnt ja schon da sein.
Okay.
Ich möchte aber auf die Bühne geschossen werden.
In Ordnung.
Ja, so wie der.
Mit dem Tisch und dem Mikro dran.
Mit allen so hinterher, so. Muss man dann so auffangen.
Ja.
Ja, sowas in der Art.
Ja, tatsächlich, wenn ich über deine Frage nachdenke, dann, ich weiß, dass du irgendwie was anderes vor Augen hast, aber wo ich wirklich immer blass werde vor auch, ja, wirklich Ehrfurcht, ist, wenn halt so Sachen mega krass geschrieben sind, ne, so eine Ricky Gervais Oscar, Golden Globes Opening Monologue, ja. Wenn er da einmal die komplette Hollywood-Truppe rasiert und jeder Satz so klug ist und so witzig, wo ich so, wo nehmen die das her? Wie ist das gemacht? Was sind das für Gedanken, die dazu führen? Oder bin großer Fan von Larry David, der auch immer mal wieder so eine Laudatio hält, wo ich so denke, das ist so witzig und er erzählt so gute Geschichten.
Aber was wäre da deine Rolle? Also hättest du die...
Nee, dann denke ich eher so, tatsächlich ganz bescheiden, schade, dass ich nicht da dabei saß, wie man irgendwie zusammen in einem Raum gesessen und überlegt hat, wie könnten diese Gags sein? Wie könnte diese Rede sein? Oder auch Will Ferrell hat jetzt, das ist Mark Twain Prize hat er bekommen und das ist so irgendwie so ein Comedy-Institution und dann wird eine Dankesrede gehalten und dann fängt er an, daraus einen Streit mit seiner Frau zu machen.
Ja, habe ich gesehen.
Und er sagt dann erstmal so, ja und ich danke natürlich meiner Frau, also so wie das in diesem üblichen Kanon der Danksagung eben passiert und die Frau lacht auch ganz niedlich dazu und offensichtlich hat er auch vorher nicht mit ihr drüber gesprochen, was jetzt kommt und dann performt er so einen gigantischen Streit vor, der einfach völlig unpassend ist und wird immer lauter und sagt und ich werde mich besaufen mit meinen Jungs und du wirst es mir nicht verbieten und so. Und schreit und poltert darum. Und das ist so witzig und so gut überlegt, wie das eskaliert und auch peinlich vor den Leuten. Er verliert sich so. Und es ist einfach witzig. Diese Idee ist so gut. Und da bin ich manchmal neidisch auf so tolle Ideen.
Ja.
Aber das ist ja nicht, was du dir vorstellst. Du stellst dir ja vor, wahrscheinlich ne so Halftime-Show, wo alles so perfekt explodiert, dass man
ja, Ich kann dir mal erzählen, wie ich darauf kam. Ja. Und da muss ich ein bisschen erzählen.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen?
Ja, ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. N-O-N-G-S-H-I-M, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Katha Kark, unsere Kollegin, wir schicken uns immer auf Insta so Sachen zu. Meistens geht es um Katzen oder Hunde.
Da habe ich dir gestern auch was geschickt, ne?
Habe ich noch nicht gesehen, Klausi.
Auch ein eigenes Thema, ne? Wen man da die ganze Zeit belästigt mit,
nur euch
mit irgendwelchen
Joko.
Memes, ne?
Euch und Joko, ja. Sonst keinen.
Und sie hat mir einen Ausschnitt geschickt von der iPhone-Vorstellung von Steve Jobs 2007, als er das iPhone präsentiert hat. Was ja wirklich, also das erste iPhone.
Technik-Ecke XXL.
Technik-Ecke XXL. Und so, das ist ja, also, man muss sich das vorstellen. Die sitzen da und die sind in der Fabrik von Apple, ne? Und irgendwelche Ingenieure haben das da ausgetüftelt über Jahre. Und so langsam merkt man diese Gestensteuerung mit den Fingern, das funktioniert. Man braucht keine Tasten mehr, keine Wählscheibe mehr.
Ein Meilenstein.
So, man kann Bilder großziehen, damit kann man Internet aufs Handy bringen. Man kann da alles von einem iPod mit reinbringen. Also, wir reden darum, dass es auch ein Blinder gesehen hat, das wird eine Revolution. Und es ist tatsächlich auch diese Revolution geworden, die jeder von Apple, bevor das an die Weltöffentlichkeit kam, da wussten die das schon, das wird alles revolutionieren. Die haben so ein großes Ding. Die
haben
so einen Riesendruck
im Gepäck.
Ja,
im Grunde,
wir haben wirklich, wir werden die Welt verändern mit unserem Produkt, das wir am so und so vielten vorstellen.
Ja.
Und Steve, du darfst auf die Bühne und du darfst das vorstellen. Aber Achtung, Achtung. Und bei diesem Meeting, da bin ich richtig neidisch, dass ich da nicht dabei sein darf. Okay, wir haben was so Großes im Gepäck. Wie kriegen wir das bestmöglichst präsentiert? Dass diese Wucht sofort bei jedem im Saal ankommt. Dass die sofort alle raffen, das ist eine Revolution.
Aber das ist fast, finde ich, zu schwer als Aufgabe, weil es so groß
Nein,
ist.
Nein, es ist perfekt. Es macht Spaß. Vor allem, wenn man dann auch weiß, so, okay, du machst erstmal den Kletterer-Datsch da. Erzählst, dass iTunes jetzt teurer wird. Du machst das und das und dies und das. Und es gibt schon lange Gesichter, die Leute gucken auf die Uhr, wann geht's weiter? Ne? So, dann sagst du so, one more thing, ne? Bist fast schon von der Bühne gekommen, kommst du nochmal zurück.
Die alte Madlock-Schule.
Ja. Und dann haben ich habe mir dieses Video wirklich in meinem Leben schon sehr, sehr oft angeguckt. Ich krieg da Tränen in die Augen und Gänsehaut. Und ich schwöre euch,
muss ich mal
ihr müsst euch das angucken, wie das inszeniert wird. Der kommt dann und erzählt, was sie alles in der Vergangenheit, welche Revolutionen sie gemacht haben. Sie haben den Mac erfunden, die haben das erfunden, das und das. Es ist jetzt eventuell wieder die Zeit, ne? Und zwar, heute präsentieren wir Ihnen 3 atemberaubende, revolutionäre Sachen. Ein Telefon, der ganze Saal steht auf. Ja, ein Apple-Telefon. Ein revolutionäres Internet-Device. Wow, das gibt's ja gar nicht. Und einen unfassbaren iPod mit Gestensteuerung. ich raste aus, ne? Und dann dann sieht man das hinten auf der Leinwand immer, dieses Symbol dafür. Telefon, Internet, iPod. Revolutionär. Und dann sagt er wieder, ein Internet, ein Telefon, ein iPod. Ruhe im Saal. Ein Internet, ein Telefon, ein iPod. Und hinten dran wechseln diese Symbole immer. Und dann fällt der Groschen im Saal, dass sie sagen, ja richtig, in einem Device.
Ich krieg eine Gänsehaut.
So. Und das haben die so geil aufgebaut, ne, dass er sagt so, und dann zeigt er das, dann zeigt er, und so sieht es aus, und dann haben die noch die Chuzpe in dieser revolutionären Verkündung, dann zeigen sie so ein iPod, wo eine Wählscheibe drauf gebaut ist, und so, also so nochmal so einen richtigen Gag, und er weiß halt, er spielt es jetzt nochmal aus, alle wollen sehen, wie sieht das Ding aus, ne? Und dann sagt er, dann zeigen sie das iPhone, dann sagt er, gut, wie bedient man das? Da sind ja keine Zahlen drauf. Ein Pen, also so ein Pencil, ne? Wie man es kennt von Microsoft zu der Zeit. Und das, dann zeigen sie so einen Stift daneben, dass man das damit bedient. Dann applaudieren schon alle. Und dann sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir haben was erfunden, ein Steuerungsgerät, das viel besser ist. Das haben wir uns auch direkt patentieren lassen. Es ist dein Finger. Boom. Und da explodiert halt der Saal. Also das können die alle nicht ausreichen. Und ihr müsst euch das angucken, das geht eine Stunde, es ist keine Sekunde langweilig, wie die das aufbauen, diese Weltrevolution zu erklären, weil die vorher im Büro saßen, die wussten, die haben das Fetteste, was die Technikwelt in den letzten 50 Jahren hervorgebracht hat, Wahnsinn. Haben die in petto. Und so ein Spaß, den Steve Jobs da hatte, das so nach und nach daraus zu bringen, da bin ich so neidisch, dass man da nicht hinter der Kulisse, da würde ich mich sogar auf die Bühne trauen. Ja. Also wenn wir ein iPhone präsentieren, dann würde ich sagen, komm Leute, ich mach das. Ja. Ich mach das, schmeiß den Prompter. Ach, Quatsch, brauch keinen Prompter. Ich mache euch das.
Wisst ihr, was aber die Kunst dann auch ist? Der Steve Jobs wird ja total alles wissen, gewusst haben über dieses iPhone, das schon Monate genutzt haben, immer wieder sich auseinandergesetzt haben und dann auch die Kunst zu besitzen in der Didaktik von dem Aufbau, sich wieder zu nullen und jetzt sich in die Perspektive von denen wieder reinzuversetzen, die noch nie davon gehört haben. Ja. Das finde ich ist ja auch immer die Kunst, immer wieder zurückzugehen und zu sagen, jetzt nochmal lösche ich alles, was ich weiß, weil ich ein hochqualifizierter Experte für dieses Gerät bin und sehe die Welt nochmal mit den Augen davor. Ja. Und so muss ja die Präsentation ablaufen. Das ist ja offenbar dann gelungen. Das ist
unfassbar, wenn man dann sieht, wie der mit einer Hand dieses Handy bedient.
Das kann man gar nicht oft genug sagen. Vielleicht ist es auch dann fast schon so eine Boomer-Faszination von uns selber, dass wir ja eben uns noch erinnern können, wie die ersten iPhones so in das Leben getreten sind. Und natürlich. Das war irgendwie ein wahnsinnig teures Gerät, ja damals schon. Ich glaube irgendwie 900 Euro oder 1000 Euro fast. Und ich weiß noch, wie der Mann meiner Mutter das erste so gezeigt hat. Und ich habe dann da so drauf rumgetippt. Und das war für mich deswegen gar nicht so interessant, weil das Internet noch so teuer war. Und ich habe halt so gedacht, ja, das kann ich mir gar nicht leisten, das im Monat überhaupt zu benutzen, weil es ist so teuer. Damals war das modernste schon, glaube ich, WAP oder sowas. Ne?
Das ja, WAP,
so
das ist immer da, wo du eine Panikattacke bekommen hast, wenn du da drauf gekommen bist.
Genau, ja, weil das hat einen Euro gekostet.
Aus Versehen im Internet war und einfach sofort wusste man, es ruiniert.
Und deswegen habe ich mir richtig gar nicht vorstellen können, was es jetzt bedeutet, weil ich dachte, dann drückst du ja kurz auf Internet irgendwie, dann muss ich für irgendwas googeln, was ich zu Hause kostenlos machen kann 6 Euro bezahlen. Uninteressant, so ungefähr, ne? Ja. Und dass das aber wirklich, der Buchdruck, der moderne ist, das war nicht, also zumindest für meinen simplen Kopf.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe da in New York gesessen und habe mit meinem Kumpel Ali, habe ich in New York gesessen, habe gefrühstückt und dann hat er so gesagt, guck mal da, die Frau da drüben. Wie gesagt, da war so eine ältere Frau,
die
war so.
Die ist geil, ne? Das war das genau, falsche Gespräch.
Das hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Nein, und dann, das war so eine ältere Frau, die war so, jetzt eigentlich nicht das, was man Early Adopter, was so neue Technik angeht. Und das war ja der Trick von diesem Gerät. Die war bestimmt 60. Also jetzt nicht irgendwie 20 Technik begeistert und gib her das neue Ding. Und dann hat die da so, ne, diese typische iPhone-Geste mit dem Finger so gemacht, die man ja nicht kannte bis dahin.
Ja.
Diese Geste kannte man ja gar nicht. Das ist eine ganz neue Handbewegung, die überhaupt in unsere Welt kam, die jetzt natürlich für alles Mögliche benutzt wird, die jetzt kleine Kinder mit 2 Jahren schon machen, und zwar an einem Röhrenfernseher. Ne? Einfach probieren, mit der Hand da irgendwas wegzuwischen und so.
Völlig
und
intuitiv.
Diese Bewegung habe ich das erste Mal gesehen und habe gedacht, was macht die denn da? Was macht die denn da? Ali, was macht die da? Mhm. Und Ali hat gesagt, die hat das neue iPhone. Und so, und dann haben wir die angestarrt.
Die
und
hat
so.
Das iPhone,
ja,
nicht
ja,
das neue.
Ja, ja, genau, ja, ja, aber die hat das iPhone. Und dann, genau, und dann sind wir, weiß ich nicht, sind wir so rausgegangen, ne? Ist so ein Windfang dann, ne? Wenn man so, bevor man so hinter diesem Vorhang verschwindet, noch einmal so die Leute so, ne, als wenn da so ein Prominenter an der Ecke sitzt, den man noch einmal anstarren will, bevor man rausgeht.
Dich noch einmal satt
so. Sehen. Und das war einmal noch so auf, weiß ich noch genau, wie ich das so auf den, so ganz indiskret auf diesen Monitor gestarrt habe. Einfach nicht zu sehen, was sie macht, sondern was das ist. Also, ja, Wahnsinn.
Ich finde es geil, dass wir in ganz, ganz klein und ohne ein iPhone in der Tasche zu haben. Aber man hat so, wenn ihr diese Präsentation anguckt, man kann sich vorstellen, dass sie halt viel gigantischer, weil einfach der Show-Effekt, der ist halt viel größer. Aber die haben dieselben Ideen oder dieselben Gedankengänge, die wir auch haben müssen. Wenn wir zum Beispiel irgendwie, wir wissen, wir brauchen ein Show-Opening für Show XL. Mhm. So, ja. Und wie wollen wir den rauskommen lassen? Wie wollen wir Anke Engelke performt und da kommt noch Conchita Wurst dazu und so, jetzt wirklich in ganz, ganz klein. Aber wie baut man das auf, dass dieser Moment, in dem der rauskommt und die dann gemeinsam singen, für das deutsche Fernsehen so ein bisschen so, oh, das ist ein Show-Moment.
Ja,
so.
Aber das Schöne ist ja, dass man das und dieses Gefühl zu sagen, das ist jetzt alles vorbereitet oder man hat vielleicht auch schon was gedreht, was man jetzt einfach zeigt.
Ja.
Das natürlich ist das schön, wenn man da so, das liegt aber auch an der Leidenschaft zu dem Beruf, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es gibt in ganz vielen Berufen in unterschiedlichen, ja, unterschiedlichen Gefühlen, die man eben dafür hat, dass wenn man es einfach stolz darauf ist zu sagen, das so würde ich das selber gerne sehen. Es gibt so einen Moment, es gibt einen Moment, den ich immer wieder wahnsinnig toll finde. Es gibt eine Aufnahme, da singt George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me. Ja. Und er hat ein Konzert und singt dieses unglaublich tolle Lied. Wir haben jetzt auch wieder ganz viele Aufnahmen noch gesehen von George Michael, der live singt. Er ist ein unglaublicher Sänger und ein toller, charismatischer Typ. Den habe ich irgendwie sehr gemocht. Und weil ich den auch immer so lustig fand und irgendwie interessante Persönlichkeit. Also irgendwie war ich groß oder bin ein großer George Michael-Fan. Jetzt lebt er leider nicht mehr. Und George Michael stand auf der Bühne und singt Don't Let the Sun Go Down on Me. Und dann zum zweiten Refrain, wenn es wirklich losgeht, sagt er, Ladies and Gentlemen, Mr. Elton John. Mhm. Und dann kommt Elton John rein, ja. Sieht auch so 90er Jahre, jetzt hat so gleich so eine Mütze auf, ne? So eine 90er Jahre Mütze, wie so ein Rentner, der so, so ein Tourist, ne? Und singt dieses unglaubliche Lied mit dieser einzigartigen Stimme und die Leute können es nicht glauben. Letztens gab es mal wieder sowas, als habe ich auch, glaube ich, mal erzählt, als Eminem bei Ed Sheeran mit auf der Bühne war und so in Detroit. Natürlich in anderen Zusammenhängen, weil wenn man so weit zurückschaut, Elton John, George Michael, das hat mich natürlich mehr geprägt, weil das in einer Zeit, habe ich das erste Mal gesehen, wo das wirklich die größten Stars der Welt waren. Und die Leute, die es nicht begreifen können, was für ein Erlebnis, auf das sie sich ja nicht mal freuen konnten, sondern sie sind sofort im Erlebnis. Ich glaube, das ist auch das. So überraschende Showmomente leben davon, dass du dich nicht auf irgendwas freuen kannst und mit so einer Erwartung rangehst, sondern genau wie man überrascht sein muss davon, dass man lacht, weil es ein Affekt ist. Muss man auch überrascht sein von einem Entertainment-Moment, den du nicht kommen siehst. Das muss überraschend und gut sein, dass du sofort in diesem Erlebnis bist und dich dann, das ist nämlich auch der Grund, warum du dann anfängst zu heulen, weil du dich psychologisch nicht darauf vorbereiten kannst. Da kommt jetzt etwas, mit dem du nicht rechnest, was aber perfekt auf das passt, was du gerade gesehen hast.
Ach, da fällt mir auch noch ein Song, Phil Collins Live Aid, ne? Da war ja damals die Geschichte, es war ja so ein Riesenkonzert initiiert von Bob Geldof, einmal in London, glaube ich, in Wembley und einmal irgendwo in Amerika. Und dann hatten sie damals ja noch die Idee, wie können wir schaffen, dass gewisse Künstler an beiden Orten auftreten, obwohl das an einem Tag ausgestrahlt wurde und übertragen wurde. Und ich weiß, dass Phil Collins ist dann aus Europa mit der Concorde damals noch nach Amerika geflogen. Der ist morgens aufgetreten in England und abends wie auch immer mit Zeitverschiebung dann in Amerika noch. Und dann performt er In the Air Tonight und das hat er dieses berühmte Schlagzeug. Genau. Und das macht er dann in Amerika so, dass er, glaube ich, auch damals in einer völlig neuen Technik Ende der 80er Jahre mit einem Bügelmikrofon, heute jeder TV-Sendung genutzt, und so einem ganz großen schwarzen Bügelmikrofon und einem Anzug, kommt da raus, das wird gespielt und er setzt sich auf den Bühnenrand und singt da erstmal und legt los und es ist eine ganz unterspannte Stimmung für dieses Lied und dann irgendwann steht er auf, ganz gemächlich, macht weiter, setzt sich ans Schlagzeug genau im richtigen Timing und haut dann da dieses Solo rein und stellt durch diese Aktion dieses Solo so sehr raus, dass er eh schon so prägend ist für den Song. Ja. Und das ist ein Gänsehautmoment im Hellen mal ausnahmsweise, den ich auch, das ist auch einer so dieser Videos, was ich so etatmäßig immer mal wieder gucke.
Ist das vielleicht die schöne Seite unseres Jobs und vielleicht auch die Definition davon, dass man nach solchen Momenten Ausschau hält und sich dann ganz viele Gedanken macht, wie man die möglichst so präsentiert, dass die Begeisterung, die man selber hat bei dem Gedanken daran, beim Zuschauer oder der Zuschauerin ankommt.
Man merkt vor allen Dingen, dass das der Beruf sein sollte, den man an irgendeiner Stelle machen sollte, weil du kannst ja nicht aussuchen, was dich rührt. Du kannst, es gibt Leute, die schauen eine gewisse Sportart und sind gerührt davon, wenn da was passiert. Du weißt nicht, wo das herkommt, irgendwelche Gründe wird es geben, aber man kann feststellen, dass es so ist. Und nichts rührt mich so sehr wie so ein perfekt inszenierter Showmoment. Mhm. Wenn ich sehe, wie live at Knebworth, wenn Robbie Williams auf den Peak, auf dem Peak seiner Karriere, zu Escapology damals. Ja, hat er auch selber gesagt damals. Er wusste, das ist jetzt da, höher geht's nicht und jetzt geht's runter, vielleicht nicht so schnell, dass es nach einem Flop aussieht, aber höher kann man nicht kommen und es liegt in der Natur der Sache, dass das hier der Höhepunkt ist. Und dann stehen da 200.000 Leute. 200.000 Leute und die wissen, jetzt kommt hier ein Hubschrauber an und der landet gleich hinter der Bühne und jeder weiß von den Leuten, die da stehen, der sitzt da drin.
Ja, Wahnsinn.
So, der hätte auch mit dem Auto hinfahren können, aber...
Oder schon da sein.
Oder schon da sein. Ne? Einfach nochmal, ne? Wie HP mit einem halbvollen Wasserkocher und irgendwie den Eiswürfeln schon im Wodka-Glas. Ja. Man hätte sich da eine gute Zeit machen können.
Einfach
schon
mal Soundcheck machen.
Und ja, einfach so wie normale Leute.
Mittagessen, ne?
Ja, ist aber natürlich ist es super, aus irgendeinem so im Country Club dann da anzufliegen und zu sagen,
da war noch was. Networth, can you hear me?
Elvis Presley ist jetzt angekommen und dann, wenn die Leute noch applaudieren, heißt es, sie können jetzt aufhören, the king has left the building. Das sind Entertainment-Momente und da gibt es übrigens auch, wenn du dir, wenn du dich mit dieser Karriere mal auseinandersetzt, da gibt es einen wahnsinnigen Moment. Elvis natürlich als Urvater gewisser Entertainment-Momente, der ja die erste Karriere hatte und dann, wie wir alle wissen, so ein bisschen in die Waschmittelwerbung und so in, ich sag mal, das große Geldverdienen abgerutscht ist und dann einen jahrelangen Vertrag hatte über 7 oder 9 Filme bei NBC und hat dann so ein bisschen so schnulzige Egalfilme gemacht, die alle so mit dem aufrührerischen Punk, der Elvis war, Mitte der 50er Jahre, nichts mehr zu tun hatten und dann aber irgendwann wieder zurückkamen und gesagt haben, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, ich möchte das nicht mehr machen und aber schon in den Fängen seines Managements war und einer Industrie, die mit Elvis Geld verdienen wollten, und nicht nur der berühmte Colonel Parker, sondern alle anderen auch. Und dann gibt es das war 1969, ein NBC Unplugged. Da ist es dieses berühmte Ding, man sieht schon, ne, Ende der 60er, Anfang der 70er, ist nicht mehr ganz dieser 60er-Charme, es sieht schon sehr nach 70er Jahre aus. Und es ist so ein Auftritt, den wir, glaube ich, alle vor Augen haben. Da hat er so einen schwarzen Lederanzug an und die Leute sitzen auf so Quadern um ihn herum. Und es ist eigentlich geplant als so Schnulzen-Comeback. Er soll nochmal seine schönsten Love Me Tender und so weiter und bloß nicht anzüglich und bloß nicht irgendwie ein bisschen zu wild und so weiter. Und aus diesem Ding haben die klammheimlich, haben so ein bisschen das unterwandert, was da erwartet wurde, was war live, und haben klammheimlich daraus eine Rock'n'Roll-Show gemacht, die letztendlich sein Comeback in dieser Hinsicht, was dann ja wiederum in was ganz anderes rein mir ändert ist. Aber zu dem Zeitpunkt hat das sein Comeback markiert. Und sich diese Show nochmal anzugucken mit der Geschichte, ein bisschen drumherum, kann man ein bisschen googeln, so, ne? Was
oder
da so los war.
Oder den tollen Elvis-Film von Baz Luhrmann.
Stimmt,
gucken,
da kommt das auch sehr gut vor. Kann man auch, ne? Aber wenn man es googelt, ist es noch ein bisschen besser, weil natürlich musst du zwangsläufig ein bisschen zusammenfassen in so Filmen. Es ist ganz interessant zu gucken, wo stand der da gerade. Und die haben einfach wie so ein trojanisches Pferd, haben sie den da reingebracht und einfach was ganz anderes gemacht, als abgesprochen war. Mhm. Und dann lief das aber. Und dann, wer ist derjenige aus der Regie, der reinkommt und sagt, Abbruch?
Ja.
Keiner. Und das ist auch ein Wahnsinnsmoment, wenn man, also da würde ich empfehlen, alles erstmal darüber rauszufinden und sich das dann anzugucken mit dem Wissen, weil dann schaust du eben anders in die Augen, weil er weiß und du weißt als Zuschauer, jetzt macht man gleich was Ungeplantes. Und davon lebt das ja manchmal auch.
Ja.
Ja.
Auch schön, wenn du stundenlang weiter
war. Ja, dachte auch gerade. Könnten wir den ganzen Mittag noch erzählen.
Ja, manchmal ist es auch schön, sich so abzulenken in so Zeiten, wo man irgendwie schon keine Lust mehr hat, hier so wieder rauszukommen aus. Also ich finde manchmal, wir machen immer hier so das Handy auf Flugmodus und dann ist man so in so einer eigenen abgeschlossenen Welt und das tut gut und das macht einem manchmal gute Laune und es lässt einen so Abstand halten von ganz persönlichen Gedanken, die man hat. über sein eigenes Leben, aber das nimmt ja manchmal auch so ein bisschen Abstand von den ganz großen Dingen. Und ich finde, es ist wirklich nicht so einfach, gerade sich die Nachrichten anzuschauen und da stabil zu bleiben, weil es so schrecklich und so furchtbar ist. Ich habe gerade heute Morgen, heute ist Mittwoch, und ich habe heute Morgen gelesen, jetzt hier in Berlin gab es einen Brandanschlag, Molotow-Cocktail-Anschlag auf eine jüdische Gemeinde, und es ist so furchtbar und es ist so zum Schämen, dass in diesem Land sowas passiert, dass israelische Mitbürger jüdischen Glaubens oder auch Menschen jüdischen Glaubens, die hier in Deutschland leben, wieder Angst haben müssen, ihre Kinder zur Schule zu bringen, teilweise die Schule gar nicht stattfindet oder in einer jüdischen Schule irgendwie drei Schüler und Schülerinnen überhaupt nur da sind, weil nackte Angst herrscht. Wahrscheinlich jeder von uns hat israelische Freunde und weiß, was da los ist und hat Gespräche da geführt. Und es bewegt mich natürlich, und ich kann das nicht ertragen, dass da dieser Terror, dieser unglaubliche Terror verwechselt wird mit einem Freiheitskampf, der so und das
muss ich das Ganze überlegen. Wir leben in der Stadt, in der die Reichskristallnacht begonnen hat, und da sind jetzt wieder Davidsterne an Häuser gemalt, in der jüdische Familien wohnen. Das ist unerträglich.
Ja. Ich habe den Satz gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr, das jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk. Und das stimmt, wenn man sieht, was das deutsche Volk den Juden angetan hat. Also wirklich an der Ausrottung gearbeitet hat, 6 Millionen umgebracht hat, dass es überhaupt Juden gibt, die uns noch mit dem Arsch angucken. So. Und wenn man irgendwie oder sogar noch hier im Land wohnen. Und ich glaube, wir sind absolut, uns steht es nicht mal ansatzweise zu, über die Selbstverteidigung von Israel die Nase zu rümpfen und gleichzeitig ja einfach beschämt, man möchte das Land verlassen, wenn man denkt, dass dieses Volk, das so gelitten hat unter dem deutschen Volk, jetzt wieder so zu den Anfängen zurückkehrt und man da den Davidstern auf Häuser pinselt. So, das ist einfach nicht zu glauben.
Nee, und das steht auch einfach so für sich. Da ist keine Relativierung möglich und auch nicht akzeptabel. Kein Aber, kein irgendwas, das ist einfach zu verurteilen, und ich finde das schrecklich. Ich hab überhaupt gar kein, mir fällt es auch ganz schwer, darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, das ist so unerklärlich. Es gibt Standpunkte, die unverhandelbar sind, finde ich, in dieser Sache, aber es ist insofern unerklärlich, als dass es meine Vorstellungskraft übersteigt, und deswegen gibt es da gar nicht so viel zu sagen, aber ich finde, wenn man so in Beschlag genommen ist von diesen Gedanken, ob man möchte oder nicht, und man ist ja, oder wir sind ja natürlich an einer Position, wo wir keine direkten Auswirkungen darauf haben, aber wenn man ein ganz bisschen Empathie hat und sich ein ganz bisschen zugehörig fühlt einer Gruppe von Menschen, die das ablehnen, dann trifft es einen. Und viel mehr kann man da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Es ist nicht der schönste Ausgang dieser Folge, aber es ist leider die Welt, in der wir leben. Hoffentlich können wir in ein paar Jahren sagen, dass wir nicht mehr in einer solchen Welt leben. Ich habe keine Ahnung, wie wir dahin gelangen sollen. Und das haben auch Leute, die sich jahrelang mit verschiedensten Problemen, die momentan auf der Welt so stattfinden, beschäftigt haben, haben auch keine Antwort darauf. So ist das wohl.
Mir ist immer einfach noch unfassbar, Jakob, du hast gestern auch geschrieben, ich kann mir kein Land dieser Welt vorstellen, dass so ein Terrorakt, wirklich nicht Freiheitskampf, ja, sondern Terrorakt, wo Babys enthauptet werden, wo Leute von einem Musikfestival entführt und getötet werden, ja, und am Ende 1400 Tote Israelis.
Und die Raketen fliegen zur Stunde
weiter.
Die
fliegen immer weiter, und selbst wenn Olaf Scholz da landet, muss er auf den Boden kriechen, weil die Raketen fliegen. Das würde sich kein Land der Welt gefallen
das
lassen.
Kann sich
es hat
kein Land
eine
der
Auswirkung.
Welt
da kann man einen pazifistischen Gedanken haben, man kann über das Leid, das natürlich entsteht, es werden schlimme Bilder jetzt auch aus dem Gazastreifen kommen und so. Ja. Aber das würde sich kein Land der Welt kann sich das gefallen lassen. Vor allem kein Land oder kein Volk, das es schon erlebt hat, wie der Genozid an ihnen ausgeübt wurde.
Ja, vor allen Dingen, man muss die richtigen Leute verantwortlich machen für das Leid Unschuldiger. Man muss die richtigen Leute verantwortlich machen für das Leid Unschuldiger. Und
muss man gerade in diesen Tagen ganz genau hinschauen.
Das eigene Volk als Schutzschild zu benutzen, ist ein weiterer Bestandteil des Terrors, der in alle Richtungen sich abstrahlt. Und ach, furchtbar ist das. Das ist alles furchtbar. Ich kann ja jetzt gar nicht so weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Baywatch Berlin.
So ist es.
Und wenn ihr mögt, seid dabei. Alles Liebe, alles Gute.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker
und,
ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Okay.
Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.